Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: US-Präsident Bush will die Steuern senken und damit die Wirtschaft ankurbeln. Israel riegelt den Gazastreifen vollständig ab. Russland erhält Milliardenaufträge aus Bulgarien, unter anderem für den Bau eines Atomkraftwerks. In Pakistan kommen bei Kämpfen mit der Armee mindestens 90 Rebellen ums Leben. Später dann, Albis Gürtli-Tagung, die 20. Die zentrale Frage: Wird jetzt die Oppositionspolitik der SVP konkret? Für ihn war das Leben ein Schachspiel und umgekehrt. Zum Tod von Bobby Fischer. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Thomas Akola.
US-Präsident George Bush reagiert auf die verschlechterten Konjunkturdaten. In einer Rede kündigte er Maßnahmen an, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Er sieht Steuersenkungen vor für Privatpersonen und für die Firmen neue Möglichkeiten für die Abschreibung von Investitionen. Das soll in einem Jahr Erleichterungen von rund 140 Milliarden Dollar bringen, was 1% der jährlichen Wirtschaftsleistung der USA entspricht. Gestern hatte sich auch Notenbankchef Bernanke für ein Impulsprogramm ausgesprochen. Dieses müsse aber schnell wirken. Bei seinem Besuch im Nahen Osten sprach US-Präsident Bush noch von einer baldigen israelisch-palästinensischen Friedenslösung. Die Realität ist eine andere. Die Kämpfe haben in den letzten Tagen wieder zugenommen. Die Spirale der Gewalt dreht sich immer schneller. Heute hat die israelische Armee im Gazastreifen ein Regierungsgebäude der Hamas angegriffen und völlig zerstört. Auslandredaktor Robert Steli.
Das frühere palästinensische Innenministerium, welches mitten in einer dicht besiedelten Wohngegend steht, wurde beim israelischen Raketenangriff völlig zerstört. Bei der Explosion wurden in der Umgebung des Gebäudes Dutzende von Personen, von denen viele gerade eine Hochzeit feierten, schwer verletzt, einige davon tödlich. Die israelische Armee hat mit ihren Angriffen gegen Ziele im Gazastreifen damit allein diese Woche über 30 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen bewaffnete Kämpfer, aber auch unbeteiligte Zivilisten. Israel versucht mit diesen Angriffen jenen Palästinensern das Handwerk zu legen, welche täglich Raketen auf Israel abfeuern, mit bisher allerdings bescheidenem Erfolg. Radikale Palästinenser haben den Beschuss Israels diese Woche gar noch intensivieren können. Als Reaktion darauf hat die Regierung Olmert, welche ihre Auseinandersetzung mit der Hamas mittlerweile als Krieg bezeichnet, den Gazastreifen heute Morgen völlig abgeriegelt. Die Lage der dortigen Zivilbevölkerung, welche weitgehend von Hilfe aus dem Ausland abhängig ist, werde dadurch noch unerträglicher, folgerte heute ein UNO-Funktionär in Gazastadt.
Der neue Schweizer Botschafter bei der EU, Jacques de Wattville, hat vor den Medien über erste Erfahrungen berichtet, dies nach seinem Antrittsgespräch bei EU-Kommissionspräsident Barroso. Dabei sei es insbesondere um den Steuerstreit gegangen. Das Thema werde nicht einfach verschwinden. Barroso habe unterstrichen, dass er Resultate sehen wolle.
Die Steuerkontroverse ist sehr wichtig für die EU und wir müssen damit rechnen, dass die EU hart auf dieses Thema bleiben wird in Zukunft.
Dass Unternehmen aus EU-Ländern in die Schweiz abwanderten, habe Irritationen ausgelöst, betonte Botschafter de Wattville. Ein weiteres heikles Dossier ist die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Länder Rumänien und Bulgarien. Zurzeit wird noch über Übergangsfristen verhandelt und der Vertrag braucht aber auch die Zustimmung des Schweizer Stimmvolkes.
Man kann nicht diskriminieren zwischen die Mitgliedstaaten. Und wenn dieses Abkommen über die Freizügigkeit nicht durchgeht, dann wird in Frage stellen, alle die bilaterale 1 Abkommen, das wir schon haben. Und diese Abkommen sind sehr, sehr wichtig für die Schweiz.
Der neue Schweizer Botschafter bei der EU, Jacques de Wattville. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats ist gegen die Verlängerung des Ärztestopps. Die Kommission sprach sich heute mit 9-7 Stimmen relativ knapp dagegen aus, dass der Zulassungsstopp für neue Arztpraxen weiter aufrechterhalten werden soll. Die Nationalratskommission ist damit anderer Meinung als der Ständerat. Dieser hatte in der Wintersession entschieden, den Ärztestopp bis 2010 zu verlängern. Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats unterstützt grundsätzlich den neuen Wachtbefehl der Armee. kritisiert aber die Kommunikation der umstrittenen neuen Verordnung. Der Wachdienst mit durchgeladener Waffe entspreche dem heutigen Ausbildungsstand der Truppe und trage der Bedrohungslage Rechnung, heißt es in einer Mitteilung. Die Ständerätliche Kommission verlangt nun vom Verteidigungsdepartement einen Bericht zu den Erfahrungen in den ersten 6 Monaten. Der weltgrößte Uhrenkonzern Swatch hat erneut ein Rekordjahr hinter sich. Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um fast 18% auf rund 6 Milliarden Franken. Der Reingewinn dürfte überproportional gestiegen sein, teilt Swatch mit. Zahlen zum Gewinn würden Mitte März vorgelegt. Russland baut in Bulgarien ein neues Atomkraftwerk. Der russische Präsident Putin hat bei seinem Besuch in Sofia einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Das neue AKW kostet 4 Milliarden Euro und soll 2013 fertig gebaut sein. Außerdem hat Bulgarien einen Vertrag unterschrieben für eine Beteiligung an einer russisch-italienischen Gasleitung. Diese soll russisches Gas nach Europa bringen. Bei schweren Kämpfen im Nordwesten von Pakistan sind mindestens 90 Rebellen getötet worden. Die Sicherheitskräfte seien an der Grenze zu Afghanistan von Aufständischen angegriffen worden, die den radikal-islamischen Taliban nahestünden. Daraufhin habe das Militär eine Gegenoffensive gestartet, sagte ein Armeesprecher. Der legendäre ehemalige Schachweltmeister Bobby Fischer ist im Alter von 64 Jahren gestorben, das meldet das isländische Fernsehen. Der gebürtige Amerikaner galt in den USA während Jahren als Held, nachdem er 1972 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges bei der Schachweltmeisterschaft in Reykjavik den Russen Boris Spassky bezwungen hatte. Später wurde er allerdings in den USA angeklagt, weil er trotz Boykottbefehl zu einem Showkampf nach Jugoslawien gereist war. Ski. Der Liechtensteiner Marco Büchel gewinnt den Super-G in Kitzbühel. Zweiter wurde der Österreicher Hermann Mayer, den dritten Platz teilten sich der Schweizer Didier Küsch und der Österreicher Mario Scheiber.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 2, die weiteren Themen. Ein Altbundesrat nimmt sich die Freiheit, Christoph Blochers Auftritt im Schützenhaus Albis Gürtli. Ein furchterregender Blick in die Tiefe, die Bilanz der Finanzmärkte nach 2 Wochen im neuen Jahr. Ein Präsident greift zur Spritze, George Bushs Mittel gegen die drohende Schwindsucht der Wirtschaft. Wir fragen nach Wirkungen und beabsichtigten Nebenwirkungen. Der russische Präsident punktet Wladimir Putins Milliardenaufträge aus Bulgarien. Das Werkzeug wird ausgetauscht. Kenias Opposition ändert die Strategie zum Sturz des Präsidenten. Streiks und Boykotte sind angesagt. Exzentrisch, extravagant, egomanisch. Aus diesem Holz war Bobby Fischer geschnitzt. Ein Gespräch zum Tod des Schachgenies. Schwarze Kassen, Sex und Suizidversuche. Aus diesem Stoff sind griechische Tragödien heute. Mögliches Opfer, die Regierung Karamanlis. Und über Folter spricht man nicht. Wer es trotzdem tut, lebt gefährlich. Erfahrungen einer Psychologin, die in Beirut Folteropfer berät. Weltweit haben die Aktienmärkte seit Anfang Jahr stark nachgegeben und ein baldiges Ende der Talfahrt sei nicht in Sicht, meinen Finanzmarktexperten. Zu groß seien die Unsicherheiten rund um die anhaltende Finanzkrise, zu groß die Angst vor einer Rezession in den USA. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler zum Zustand der Finanzmärkte.
Das neue Jahr ist gerade mal gut 2 Wochen alt, doch die Verluste sind schon groß. Der Index der Schweizer Aktien, der SMI etwa, hat schon über 9% verloren. Ein schlechter Start. So schlecht, dass er auch Hans-Peter Hausherr, leitender Ökonom bei der Grossbank UBS, überrascht hat.
Man hat sicher nicht erwartet, dass es jetzt so schlecht beginnen würde. Es hat allerdings natürlich auch schon in der Vergangenheit Jahre gegeben, wo die ersten Tage die Börse in eine Richtung ging und dann plötzlich wieder drehte. Also es ist nicht unbedingt etwas ganz Außergewöhnliches. Vielleicht die Größe des Abschwungs ist nicht gerade normal.
Ein Blick über die Grenze zeigt, dass nicht nur der Schweizer SMI schlecht ins neue Jahr gestartet ist. Auch in London, Tokio oder New York purzeln die Indexpunkte. Momentan scheinen die Aktienmärkte nur eine Richtung zu kennen, die nach unten. Wenn die Aktienkurse so stark fallen, lösen sich Milliarden und Abermilliarden an Firmenwert in Luft auf. Zu den größten Verlierern gehören dabei die Banken. Die UBS zum Beispiel hat seit Jahresbeginn 17,5 Milliarden Franken ihres Firmenwerts verloren. Die Credit Suisse, die deutlich kleiner ist als die UBS, hat rund 12 Milliarden Franken an Wert eingebüßt. Schuld an der momentanen Börsenbess ist die Finanzkrise. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Hiobsbotschaft. Gestern musste zum Beispiel die amerikanische Bank Merrill Lynch knapp 17 Milliarden US-Dollar aus ihren Büchern streichen. Das, nachdem am Wochenanfang bereits die größte US-Bank, die Citigroup, 18 Milliarden Dollar abschreiben musste. Und noch nicht lange ist es her, dass auch die UBS einen massiven Abschreiber machen musste. Minus 16 Milliarden Franken. Es sind aber nicht nur die milliardenschweren Abschreiber bei den Banken, die die Aktienkurse unter Druck setzen. Auch die jüngsten Zahlen aus den USA, etwa zur Konsumentenstimmung und zu Baubewilligungen, verheißen nichts Gutes für die amerikanische Konjunktur. Noch einmal Hans-Peter Hausherr.
Die Zahlen, die wir ja bisher in den letzten Tagen erhalten haben, also von der Konjunktur her, sind ja auch eher schlecht und würden eigentlich eher darauf hindeuten, dass es zu einer Rezession kommen könnte.
Verschiedene Finanzmarktexperten schließen eine Rezession in den USA nicht mehr aus. Aber noch weiß niemand, wie stark sich das amerikanische Wirtschaftswachstum tatsächlich verlangsamen wird und ob es wirklich zu einer Rezession kommen wird.
Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Ein düsteres Bild von der US-Wirtschaft hat gestern auch Notenbankchef Bernanke gemalt. Und inzwischen hat die Angst vor einer Rezession auch das Weiße Haus erreicht. Präsident Bush hat vor gut einer Stunde ein Konjunkturprogramm vorgestellt, um der lahmenden Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Ich fragte Rudi Mäder, unseren ehemaligen USA-Korrespondenten, wie konkret Bush geworden sei.
Er ist sehr allgemein geblieben. Er sagte einfach, das Konjunkturankurbelungsprogramm müsse ein gewisses Volumen haben, damit es wirksam sei. Er sagt, es müsse 1% des Bruttosozialprodukts betragen, das wären etwa 145 Milliarden Dollar. Das entspricht in etwa dem, was man vor der Rede erwartet hat. Und er sagte auch, dieses Programm ruhe auf zwei Pfeilen. Einerseits geht es um Steuererleichterungen für die Individualpersonen, damit will er den Konsum ankurbeln. Und zum Zweiten um Steuererleichterungen für Firmen. Sie sollen angehalten werden, Investitionen zu tätigen und sie sollen diese Investitionen dann besser bei den Steuern absetzen können.
Steuererleichterungen für Individualpersonen, was heißt das konkret? Für wen sollen die Steuern runter?
Das ist die große Frage. Die Ökonomen, die meisten Ökonomen sind der Meinung, am wirksamsten ist so ein Ankurbelungsprogramm, wenn eben die tiefen Einkommensschichten davon profitieren, dann fließt das Geld am schnellsten wieder zurück in den Konsum, wird es tatsächlich wieder ausgegeben. Das sind ja die Leute, die die Hypotheken nicht mehr bezahlen können, die Kreditkartenschulden nicht mehr bezahlen können. Bush auf der anderen Seite, er glaubt, es sollen alle profitieren, also wer Steuern zahlt, soll auch profitieren. Da ist auch eine gewisse ideologische Komponente drin. Und dann gibt es noch so einen dritten Vorschlag, der eine Art Kompromiss vielleicht ist, dass jeder Steuerzahler eine Gutschrift von $800 bekommt. Also es wäre dann proportional für die Schwächeren mehr natürlich als für jemanden, der sehr reich ist. Ich glaube, seine Überlegungen gehen in diese Richtung. Allerdings hat er davon nichts gesagt, aber es wäre natürlich attraktiv für ihn. Er hat das schon einmal gemacht, wenn er jedem Wähler und jeder Wählerin vor den Wahlen einen Scheck schicken könnte. Ihr George W. Bush, das ist zur Ankurbelung der Wirtschaft. Das wäre natürlich für ihn PR-mäßig sehr günstig und wirksam.
Die gesamte Summe dieses Pakets soll rund 145 Milliarden Dollar betragen. Ist das eigentlich viel gemessen am Problem?
Ich glaube, es ist viel und Bernanke, Notenchef Bernanke, hat gestern auch gesagt, wenn 100 Milliarden Dollar tatsächlich nun ausgegeben würden, dann hätte das einen spürbaren Effekt. Natürlich ist es dann nur ein Faktor, man muss dann weiterschauen, wie entwickelt sich der Häusermarkt und so weiter. Aber das wäre schon eine Summe, die einen Unterschied machen könnte. Allerdings muss man auch denken, es gibt einen Zeitfaktor, das Ganze eilt. Und da müssen sich dann Demokraten und Republikaner auch zuerst noch finden.
Offenbar ist bis zuletzt gerungen worden zwischen Republikanern und Demokraten um dieses Paket. Handelt es sich jetzt dabei um einen Kompromiss, der beiderseits akzeptiert ist?
Nein, dieser Kompromiss, glaube ich, steht noch nicht, sonst wäre Bush wahrscheinlich konkreter geworden. Das Ziel ist nun, dass bis zur Rede zur Lage der Nation am 28. Januar, also in etwa 10 Tagen, ein solcher Kompromiss steht. Aber die Demokraten möchten natürlich diese soziale Komponente noch verstärken. Sie möchten auch die Bezugsdauer für Arbeitslosengeldentschädigung verlängern. Sie möchten Gutschriften machen und zu bezahlen von Energierechnungen. Also da gibt es noch viel im Kleingedruckten zu feilen, ja, zu kämpfen und zu fighten auch. Und es kann durchaus auch sein, dass man sich nicht so schnell einig wird und dass dann wirklich die Zeit davonläuft.
Und dass das Thema natürlich auch im Wahlkampf eine große Rolle spielen wird. Inwiefern ist diese Konjunkturspritze jetzt einfach Wahlkampf?
Also Wahlkampf spielt sicher eine große Rolle, denn eine schlechte Wirtschaftslage, das schadet der amtierenden Regierung. Die Wählerinnen und Wähler machen dann Bush und seine Regierung für diese Wirtschaftslage verantwortlich und wollen erst recht einen Kurswechsel, eine neue Regierung. Erinnern wir uns, 1992 hat Bill Clinton gesagt, it's the economy, stupid, also es ist die Wirtschaft, die den Ausschlag gibt, und er hat die Wahlen gewonnen. Also Bush hat sicher ein großes Interesse, da etwas auf die Beine zu stellen. Es geht auch um ein psychologisches Signal. Die Demokraten werden natürlich etwas als Gegenleistung wollen und eben diese soziale Komponente verstärken, damit sie da auch mitmachen.
Auskünfte von unserem ehemaligen Korrespondenten in den USA, Rudi Meder. Russlands Präsident Wladimir Putin kann zufrieden sein. Er hat bei seinem Besuch in Bulgarien gleich 2 Milliarden schwere Verträge in Sachen Energie abschließen können. Russland wird erstens in Bulgarien ein AKW bauen und es wird sich zweitens am Bau einer russisch-italienischen Gasleitung beteiligen. Diese sogenannte South Stream Pipeline soll unter dem Schwarzen Meer und durch bulgarisches Gebiet verlaufen. Sie wird Russlands dominante Rolle in der Energieversorgung Europas weiter stärken. Aus Moskau, Korrespondent Max Schmidt.
Durch die 900 Kilometer lange Leitung, die der russische Gasmonopolist Gazprom und die italienische Energiefirma Eni bauen wollen, soll russisches Erdgas in südöstliche Europa befördert werden. Und genau dies ist für die EU, die ihre Abhängigkeit von russischem Gas begrenzen möchte, das Problem. Von Brüssel und den USA wird deshalb ein anderes Projekt gefördert. Es trägt den schönen Namen Nabucco und hat zum Ziel, Gas aus Aserbaidschan über die Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn zu einem Gaszentrum in Österreich zu leiten. Später soll hoffentlich auch Erdgas aus Turkmenistan und Kasachstan dazukommen, das vorläufig noch über Russland exportiert wird. Und in ferner Zukunft soll auf dieser Route, die Russland umgeht, auch Gas aus Iran und dem Mittleren Osten nach Westeuropa fließen. Der Baubeginn für diese Leitung ist für 2009 geplant. Doch noch immer ist unklar, ob überhaupt genug Erdgas in der Region vorhanden ist. Bulgarien kommt durch seine geografische Lage am Schwarzen Meer und an der Außengrenze zur Türkei bei den einander konkurrierenden Pipeline-Projekten eine Schlüsselstellung zu. Es hat auch an Nabucco sein Interesse angemeldet. Sicher ist sicher. Die Beteiligung am russisch-italienischen Projekt war bis zuletzt in Bulgarien umstritten. Die Regierung hat ihr erst auf einer Sondersitzung kurz vor der Ankunft Putins zugestimmt. Die Russen können in diesem Wettbewerb der Megaröhren nicht zum ersten Mal einen Punktesieg verbuchen.
Max Schmid hat berichtet. Und nun zu etwas ganz anderem, zu einem Spieler. Im Schach geht es darum, soll er gesagt haben, das Ich des Gegners zu unterwerfen, sein Ego zu zerbrechen und zu zermalmen, sein Selbstbewusstsein zu zertreten und es zu verscharren und seine ganze verachtenswerte sogenannte Persönlichkeit ein für allemal zu zerstampfen und dadurch die Menschheit von einer stinkenden Pestbeule zu befreien. Es ist ein königliches Spiel. Diese Worte werden Bobby Fischer zugeschrieben, einem der größten und sicher dem verrücktesten Schachspieler der Welt, der gestern gestorben ist. 1972 holte der Amerikaner in einem legendären Kampf gegen den Russen Boris Spassky den Weltmeistertitel. Ich habe am Nachmittag mit dem leidenschaftlichen Schachspieler und ehemaligen Sportredaktor von Radio DRS Peter Hotz über Bobby Fischer gesprochen. Ich fragte ihn, ob er ihm persönlich begegnet sei.
Ja, einmal nur, das war 1959 beim großen Turnier in Zürich. Da war er als gut 16-Jähriger dabei, ich war damals 15. Und da habe ich Bobby Fischer live erlebt bei seinen Partien. Ich habe auch erlebt, wie er wie ein kleiner Bub im Foyer draußen auf und ab gesprungen ist und in die Hände geklatscht hat, als ihm ein Sieg gegen den großen Paul Keres gelang. Und wie er auf der anderen Seite das lautere Wasser geheult hat, als er gegen den bescheidenen Schweizer Dieter Keller verloren hatte. Ansonsten war er ein durchaus zugänglicher junger Mann, der mir sogar ein Autogramm gegeben hat, das ich übrigens heute noch besitze.
Also eigentlich ein ganz normaler junger Mann. Das veränderte sich aber bald. Wann fiel Bobby Fischer denn erstmals als exzentrisch auf?
Nun, wenn man es als exzentrisch anschauen wollte, dass er schon in ganz frühen Jahren sich vollständig aufs Schach konzentriert hatte, dass er wirklich alles nur fürs Schach tat, dann war er es schon vorher. Aber so richtig aufgefallen, würde ich sagen, ist es nach dem Kandidatenturnier von 1962. Das ist ein Turnier, bei dem ermittelt wird, wer als nächster Herausforderer des Weltmeisters antritt. Bei diesem Kandidatenturnier spielte Bobby Fischer allein als Amerikaner oder Vertreter des westlichen Schachs gegen 5 Russen. Und er hat dann nachher eine Verschwörungstheorie von Stapel gelassen, wonach sich diese 5 Russen gegen ihn vereinigt hätten und mit allerlei miesen Tricks dazu beigetragen hätten, dass er dann die Niederlage kassierte, die er in diesem Turnier tatsächlich kassiert hatte. Das war eigentlich der Beginn dann seiner Verschwörungstheorien, dass sich alle gegen ihn richten und dass alle halt seine Regeln, die er selbst vom Schach hatte, dass sie diese Regeln nicht beachten wollten.
Ein ganz zentraler Punkt in der Karriere von Bobby Fischer war dann auch ein Duell gegen den Russen, eben Spassky 1972, mitten im Kalten Krieg. Das war weit mehr als Sport. In der öffentlichen Wahrnehmung traten da zwei politische Systeme gegeneinander an. Kam Fischer diese Überhöhung gelegen?
Ja und nein, sie kam ihm insofern nicht entgegen, als dass er selbst, wie übrigens auch Boris Spassky, dies überhaupt nicht wahrhaben wollten, dass dies mehr sei als ein normaler Schachwettkampf. Fischer hat gesagt, mich interessiert nicht Politik, nur der beste Zug, und Spassky äußerte sich, wenn auch vielleicht etwas diplomatischer, ähnlich. Natürlich, es wurde in der Öffentlichkeit so empfunden, auch von den Regierungen, aber wie wenig Bobby Fischer sich darum kümmerte, zeigt schon nur dieses sagenhafte Telefon von dem damaligen Außenminister Henry Kissinger, der Fischer, der nicht spielen wollte, anrief und sagte, er hätte schließlich das Ansehen der USA und des Kapitalismus zu verteidigen gegen die bösen Kommunisten. Und da hat ihm Fischer klipp und klar gesagt, das interessiert mich nicht, mich interessiert nur, wie viel ich dafür bekomme. Und wenn ich das Geld, das ich will, nicht bekomme, dann spiele ich auch nicht.
Aber er hat gespielt und den Weltmeistertitel gewonnen, anschließend aber kein Schach mehr gespielt. Wieso dieser Rückzug?
Da rätselt die Schachwelt eigentlich bis heute. Es gibt natürlich Theorien. Es gibt diese Theorie, dass Bobby Fischer, der ja sich eigentlich eine eigene Welt kreiert hatte, eine Schachwelt, in der er selbst der König war oder der Größte war, jetzt hat er möglicherweise, so sagen es mindestens einige Psychologen, er hatte möglicherweise schlicht und einfach Angst, bei einem zukünftigen Kampf diese Königswürde einzubüßen und dann würde seine Welt zusammenbrechen. Es ist auch typisch, das einzige Comeback, das es je gab, 1992, dieser unsägliche sogenannte Revanche-Kampf im damals vom Bürgerkrieg zerrissenen Jugoslawien, dass das ausgerechnet ein Kampf gegen Boris Spassky war. Denn Spassky, obwohl 55, war damals schon so gut wie zurückgetreten, gegen ihn konnte Fischer seinen Königstitel ruhig aufs Spiel setzen. Er würde ihn sicher nicht verlieren.
Peter Hotz, wofür werden Sie Bobby Fischer in Erinnerung behalten?
Ja, sicher einmal als jemand, der trotz auch seiner Aussagen, die zum Teil nun wirklich ja die Grenze des guten Geschmacks und der Political Correctness weit, weit überschritten hatten, werde ich ihn als jemanden in Erinnerung behalten, der auch viel fürs Schach getan hat, für das Ansehen des Schachs, so paradox es tönen mag. Und ich werde ihn auf der anderen Seite ganz einfach als einen großartigen Schachspieler in Erinnerung behalten. Einen genialen Allrounder, der alles konnte, der verteidigend so gut wie angreifen konnte, der die Öffnung beherrschte, die Endspieltechnik beherrschte. Ganz einfach einer der größten Schachspieler, wenn nicht der beste, den es je gegeben hat.
Peter Hotz, langjähriger Sportredaktor von Schweizer Radio DRS und Kenner der Schachwelt zum Tod von Bobby Fischer. Er hat sie erfunden und heute Abend bei der Jubiläumsausgabe ist auch er der Star der Veranstaltung, Christoph Blocher an der Albis-Gürtli-Tagung. Im Zürcher Schützenhaus will der Altbundesrat und designierte Vizepräsident die Rolle der SVP in der Opposition darlegen. Endlich, ist man geneigt zu sagen, denn seit Blochers Abwahl wartet man darauf. Vor wenigen Minuten hat Christoph Blocher mit seiner Rede begonnen im Albis-Gürtli. Monika Binotto, Sie haben den Text, den schriftlichen Text von Christoph Blochers Rede bereits lesen können. Was sind die zentralen Punkte?
Wenn man den Redetext ansieht, und Christoph Blocher behält sich ja immer vor, stark vom Redetext abzuweichen, aber wenn man den Redetext ansieht, findet man folgende Kernaussagen zur Oppositionspolitik. Die SVP müsse in der Opposition noch energischer kämpfen. Wörtlich heißt es, wir machen weiter, die gleiche Politik, einfach an einem anderen Ort und mit anderen Mitteln. Welche Mittel das sein werden, beantwortete der Redetext allerdings nicht wirklich. Fast am Ende heißt es dann mit Seitenhieb Richtung FDP und CVP, vielleicht müsse die SVP in der Opposition schlussendlich gar nicht so viel tun. Die FDP beispielsweise habe bei der Arbeitslosenversicherung nun die Positionen der SVP übernommen und die CVP werde morgen an der Delegiertenversammlung plötzlich alles fordern, was sie bisher abgelehnt habe und die Forderungen der SVP in Sachen Steuersenkung bis zum EU-Nichtbeitritt übernehmen, um sich wieder den Anschein zu geben, eine bürgerliche Partei zu sein. Allerdings könne das von kurzer Dauer sein, deshalb heißt es dann am Ende, was die Schweiz frisch erhalten habe, sei die Opposition und nicht die Konkordanz. Die SVP werde damit immer auf der Seite des Volkes stehen.
Aber plus minus weitermachen wie bisher und das soll dann die Oppositionspolitik sein, macht es sich die Partei da nicht etwas einfach?
Es scheint tatsächlich so zu sein, mindestens für Christoph Blocher, dass das Parteiprogramm auch das Oppositionsprogramm ist. Das tönt tatsächlich sehr einfach. Vor allem geht auch dieser ganze Redetext allen heiklen Punkten aus dem Weg, was die Oppositionsrolle angeht. Er übertünkt auch schon erste Risse. So schreibt Christoph Blocher beispielsweise, wir werden keine neue IV-Vorlage dulden und verschweigt dabei, dass 7 SVP-Ständeräte in der letzten Session bereits in der Opposition für die IV-Vorlage gestimmt haben. Es tönt tatsächlich ziemlich einfach.
Und wo wird es alles allenfalls konkret, sehr konkret? Haben Sie da etwas gefunden in dem Text?
Ja, zwar nicht direkt zur Oppositionsrolle, aber zu den einzelnen Themen. Das große Thema, auch entsprechend eben dem Parteiprogramm, wird die EU sein, vor allem der Steuerstreit mit der EU. Da heißt es, die Schweiz müsse sich gegen die Einmischung der EU beim Steuerstreit wehren. Und zwar solle man das Elektrizitätsabkommen und das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU vom Steuerstreit abhängig machen. Und auch die Kohäsionszahlungen für Rumänien und Bulgarien sollen vom Ausgang des Steuerstreits abhängig sein. Wenn die EU nicht auf ihre Steuerforderung verzichte, werde die SVP gegen das erweiterte Personenfreizügigkeitsabkommen und gegen das Elektrizitätsabkommen das Referendum ergreifen. Da also mindestens ein klarer Punkt.
Besten Dank, Monika Binotto im Schützenhaus Albis Gürtli. Hier im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS geht es weiter mit diesen Themen. Das aktuelle Lieblingsthema im griechischen Fernsehen, ein Sexskandal mit Potenzial. Und das Tabu Folter, Begegnung mit Opfern und Therapeuten. Doch zunächst Kenia. 3 Tage lang haben in Kenia Anhänger von Raila Odingas Demokratiebewegung ODM gegen Präsident Mwai Kibaki protestiert. 3 Tage lang sind Polizei und paramilitärische Einheiten gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Auch mit Waffen. Mehrere Menschen sind durch Gewehrschüsse der Polizei getötet oder verletzt worden. Doch wie sieht die politische Bilanz dieser Proteste aus? Aus Nairobi, Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
In den vergangenen 3 Tagen glichen viele Orte in Kenia einem Kriegsgebiet. Überall schossen die Polizisten und die Sondereinheiten GSU mit scharfer Munition und mit Tränengasgranaten in Richtung von Protestierenden, um größere Ansammlungen von Demonstranten im Keim zu ersticken. Wie viele Menschen erschossen wurden, steht zurzeit noch nicht fest, doch sie sind zahlreich.
Why should they shoot to kill innocent civilians who are unarmed?
Weshalb müssen sie scharf auf unbewaffnete Demonstranten schießen und töten, fragt Oppositionsführer Odinga. Weshalb können sie nicht Gummigeschosse benutzen oder Wasserwerfer oder auch nur Tränengas?
Where can they use rubber bullets or water hoses? That's allowed. Or just tear gas?
Schockiert hat viele Leute eine vom privaten Fernsehen ausgestrahlte Szene.
Then followed this scene in Kondele. A group of protesters, one dressed in black, nothing in his hands. He jumped and made faces at the police.
Ein einzelner Polizist in der Stadt Kisumu erschießt einen unbewaffneten Demonstranten, der ihm Faxen gemacht hatte, und traktiert den am Boden liegenden, der später starb, mit Fußtritten.
The policeman kicked him twice and then left.
Doch der Polizeisprecher verteidigt den Einsatz der Sicherheitskräfte.
We are dealing with the people who have been manipulated, incrementally psyched. We are dealing with the mob psychology.
Sie hätten es mit manipulierten, aufgehetzten Leuten zu tun, mit Massenhysterie. Die Polizei müsse dafür sorgen, dass das Leben und das Eigentum unschuldiger Bürger geschützt werde.
They have to do it to preserve the lives and the property of innocent victims like yourselves.
Dieses Argument kann angesichts der Massen von arbeitslosen, armen Slumbewohnern nicht ganz von der Hand gewiesen werden, was auch die ODM wissen dürfte. Dennoch hat sie die Protestaktion 3 Tage lang durchgezogen.
Well, we are going to fight. This is our right. We are going to continue fighting very hard.
Sie würden hart weiterkämpfen. Das sei ihr Recht, um die diktatorische Führung des Landes zu stürzen, meinte ein ODM-Vertreter.
To bring down a dictatorial leadership of this country.
Gelungen ist dies nicht. Kibaki hat dem Ansturm schweigend widerstanden und die ODM will nun nach den Massendemonstrationen andere Mittel suchen und spricht von Boykott von Unternehmen wie Banken, Transportfirmen und Milchverarbeitungsbetrieben, die Führungsleuten um Kibaki gehören. Die ODM ruft auch zu internationalen Sanktionen gegen diese Personen auf, will sich aber gleichzeitig Gesprächen mit der Gegenseite nicht verschließen. Kofi Annan soll nun doch bald in Kenia eintreffen, um den Dialog der Gegner in Gang zu bringen. Der Politologe Muzumbai Katumanga hält einen solchen Dialog für denkbar.
It's a very, very big opportunity in this context of a near societal collapse.
Es gebe angesichts des nahenden Zusammenbruchs der Gesellschaft auch eine große Chance, dass die Verantwortlichen den Mut hätten, sich den drängenden Fragen zu stellen.
To honestly begin to grapple with a large number of issues we've been running away from.
Dabei denkt der Politologe an eine Wiederaufnahme des Zusammenarbeitsvertrags von Odinga und Kibaki aus dem Jahr 2002, den Kibaki gebrochen hatte, als er mit Hilfe von Odinga Präsident geworden war.
You may want to have a NAC kind of arrangement. Which was the basis of?
Ein Vertrag wie jener der sogenannten Regenbogenkoalition müsste aber jetzt durch ein Verfassungsabkommen abgesichert sein, damit Kibaki ihn nicht einfach wieder brechen könne.
So the president doesn't have powers of kicking out anybody on his own whims.
Ob es sich bei diesem Szenario um mehr als einen frommen Wunsch handelt, kann allerdings zurzeit noch nicht abgeschätzt werden.
Der Bericht aus Nairobi von Rudi Küng. Vor ein paar Wochen hat in Griechenland ein ehemaliger Chefbeamter versucht, sich umzubringen, offenbar, weil er erpresst worden war, angeblich wegen eines Sexskandals. Aber inzwischen zieht die Angelegenheit immer weitere Kreise und bedroht die Regierung von Ministerpräsident Kostas Karamanlis aus Athen, Werner van Gent.
Ζητήσαμε να γίνει συζήτηση στη Βουλή προημερησία διάταξη. Εμεί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Η αξιωματική αντιπολίτευση θα μπορούσε.
So tönt es nun schon seit einem Monat in den Hauptnachrichten der griechischen Fernsehsender. 4 bis 6 gleichzeitig zugeschaltete Gäste reden wild durcheinander und meist auch aneinander vorbei. Das Hauptthema ist dabei seit Wochen das gleiche. Ein Sex- und Korruptionsskandal, ausgelöst durch den Selbstmordversuch eines ehemaligen Staatssekretärs im Kulturministerium. Kurz vor Weihnachten war Christos Achopoulos aus einer Wohnung im 3. Stock in einen Hinterhof gesprungen. Seither liegt er schwer verletzt auf der Intensivstation. Der Grund für diesen Verzweiflungsakt wurde schnell ermittelt. Seine ehemalige Pressesprecherin soll ihn mit geheimen Aufnahmen erpresst haben. Diese Aufnahmen zeigen den beleibten Staatssekretär beim Sex mit der 35-jährigen Pressesprecherin. Erpresst habe sie ihn, weil Sachopoulos sie, trotz der erwiesenen Liebesdienste, nicht fest anstellen wollte. Soweit die offizielle Version. Doch inzwischen wollen die Medien mehr herausgefunden haben. Sachopoulos sei gar nicht wegen der Affäre, sondern wegen finanzieller Machenschaften erpresst worden. Von seinem Freund, Ministerpräsident Karamanlis, der zeitweise das Kulturministerium direkt geleitet hatte, war er vor 4 Jahren mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet worden. Mit diesen soll Sachopoulos in mehreren Fällen den Denkmalschutz von Gebäuden aufgehoben und dafür Millionenbeträge erhalten haben. Als sich diese Verdächtigungen erhärteten, rannte ein Anwalt vor einen Lastwagen. Er wurde als Vermittler zwischen Bauherren und dem Kulturministerium genannt. Auch der Anwalt überlebte den Suizidversuch. Seither tauchen fast jeden Abend neue Verdächtigungen auf. Es geht um millionenschwere versteckte Transaktionen des Kulturministeriums. Verdächtigungen, die ein trostloses Bild bodenloser Korruption entstehen lassen. Die sozialistische Opposition, die 20 Jahre lang regierte, bleibt dabei auffallend still. Sie weiß, dass jedes griechische Ministerium geheime Konten führt. Die EU hat Griechenland mehrmals aufgefordert, diese Praxis einzustellen. Erst jetzt hat Ministerpräsident Karamanlis versprochen, die geheimen Konten der Ministerien zu schließen. Vielleicht zu spät, denn die Popularität der Regierung ist im Sinkflug. Ihre Mehrheit von nur gerade 2 Sitzen im Parlament wankt. seit bekannt wurde, dass das Büro des Ministerpräsidenten seit dem Selbstmordversuch von Zachopoulos die DVD mit den intimen Aufnahmen besaß und offenbar auch von der Erpressung wusste, damit aber nicht zum Staatsanwalt gegangen war. Inzwischen hat eine Zeitung die einschlägigen Bilder der DVD veröffentlicht, damit das Publikum auch weiß, über welche Geschmacklosigkeiten man im Fernsehen diskutiert. Noch passen erst Teile des Puzzles zusammen, schon jetzt ist aber absehbar, dass der anfängliche Sexskandal längst den Kern des Staates erreicht hat.
Werner van Gent hat berichtet. Es ist 19 Uhr und gut 36 Minuten, das Echo-Dossier. Folter als Verhörmethode, Misshandlungen durch Polizei, durch Milizen in bewaffneten Konflikten, all das gehört in Nahost zum Alltag. Thema ist das in der Öffentlichkeit dieser Länder aber kaum. Folter ist ein Tabu. Und dementsprechend allein und ohne Hilfe stehen die Folteropfer da. Professionell geführte Traumazentren gibt es einzig im Libanon. Schon vor 12 Jahren eröffneten libanesische Fachleute mit Hilfe internationaler Unterstützung in Tripoli ein Zentrum für Folteropfer. Und nun gibt es ein zweites in Beirut, das sich hauptsächlich um Irak-Flüchtlinge kümmert, die gefoltert wurden. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer war dort.
Ein strahlendes Lächeln und gleichzeitig Tränen in den Augen. In der einen Hand hält Rana das Taschentuch, mit der anderen umklammert sie die Handtasche auf ihren Knien. Es ist so schwierig zu sprechen, sagt sie. Aber hier sei sie sicher, zum ersten Mal. Hier seien Menschen, die sich um sie kümmerten, sich interessierten für sie. Dieses Gefühl von Solidarität, von Schutz, das sei unendlich kostbar. Seit 2 Monaten, seit ihrer Flucht aus dem Irak, kommt sie jede Woche zur Therapie und fühle, so sagt sie, wie sich ihr Geist befreie und sie ganz langsam wieder Selbstvertrauen gewinne. Und hier spricht sie über Dinge, die sie mit niemandem sonst bereden kann. Über die ständige Angst, getötet zu werden, diese Angst, die sie mitgenommen hat aus dem Irak. Und sie kann darüber sprechen, was sie so traumatisiert hat, die Entführung. Rana arbeitete beim Roten Halbmond in Bagdad. Eines Morgens wurden sie und mehrere Kolleginnen und Kollegen entführt. Als sie freikamen, warfen die Kidnapper eine Handgranate in ihr Auto und drohten, wenn sie überlebten, eine nach der anderen zu erschießen. 7 Kollegen blieben verschwunden. Und sie spricht über ihren gewalttätigen Ehemann, der sie geschlagen hat. Die 10-jährige Tochter, die trotz durchschnittlicher Intelligenz kaum lesen und schreiben kann, mit der Rana geflohen ist, findet ebenfalls psychologische Hilfe im Zentrum in Beirut. Ohne die Therapie würde sie das Ganze kaum überstehen, sagt Rana. Ähnlich ergeht es Asma. Sie und ihr Mann sind Folteropfer des Saddam-Regimes und leben seit 10 Jahren illegal im Libanon, wie praktisch alle Irak-Flüchtlinge, immer in Angst, entdeckt und ausgeschafft zu werden. Wir finden keine Ruhe, keine Sicherheit, sagt Asma, die auch unter körperlichen Schmerzen und hohem Blutdruck leidet. Im Traumazentrum erhält sie neben psychologischer Betreuung auch Physiotherapie. Keine einzige Therapiestunde verpasse sie, sagt sie, denn zu Hause sei es schwer. Ihr Mann werde mehr und mehr gewalttätig. Er hat damals durch die Folter schwere Kopfverletzungen erlitten. Er stünde heute unter großem Stress und Druck. Einmal sei er bereits mitgekommen ins Zentrum. Es sei ihm schwer gefallen, aber das Gespräch habe ihm sehr gut getan, sagt Asma.
Die Geschichte der beiden Frauen im Beiruter Traumazentrum für irakische Folteropfer zeigt, wie verschieden die Formen sind, die Folter annehmen kann, und wie verschieden ihre Folgen sind. Schon seit 12 Jahren arbeitet die libanesische Psychologin Suzanne Jabour mit gefolterten Menschen. Sie leitet das Zentrum in Beirut und ein zweites in Tripoli, wo Folteropfer aus nahezu allen Ländern des Nahen Ostens betreut werden. Irene Meyer hat Suzanne Jabour dort getroffen.
Folter ist ein schwieriges Thema, ein Tabu, überall im Nahen Osten, sagt Suzanne Jabour. Und sie erklärt, warum.
We cannot speak easy about torture, it's like a taboo. you know, in our region, because the torture is related for political issues, because the government.
Folter ist hier in der Region mit der Politik verbunden, sagt die Psychologin. Sie werde nicht nur von Milizen oder Kriminellen ausgeübt, sondern auch von Regierungen, Behörden, vom Staat. Diejenigen Bürger, die es nicht direkt treffe, wollten nichts mit diesem Thema zu tun haben, nichts davon hören, aus Angst. Darum wird es verschwiegen und darum ist die Arbeit, die Suzanne Jabour macht, gefährlich. Ein Gang über ein Minenfeld, selbst im Libanon, der sich als Demokratie und relativ offene Gesellschaft sieht.
Ja, even in Lebanon, we have been, yeah. Because we know about Syria detention, we know about Israel, we know about the Lebanese prison.
Denn Sie und Ihre Mitarbeiter wissen sehr viel, wie in Syrien verhört werde, wie es in israelischen Gefängnissen zugehe, was mit libanesischen Häftlingen geschehe. Der Schluss, den Suzanne Jabour zieht, ist erschreckend.
Here you find people during the first arrest and investigation, the most of people are subjected to kind of torture, physical.
In den ersten Tagen nach der Festnahme, bei den ersten Verhören, sei die Mehrheit Opfer von Folter, psychischer oder physischer Folter. Es sind nicht Statistiken, die die libanesische Psychologin zitiert, es sind 12 Jahre Erfahrung mit Folteropfern, die in libanesischer, syrischer, israelischer und jetzt auch irakischer Haft waren oder Opfer von organisierter Gewalt sind und die in Tripoli seither Hilfe finden, im Zentrum, das Jabour und andere libanesische Fachleute, Psychologinnen, Psychiater, Ärzte, Menschenrechtsaktivisten 1996 gründeten. Restart, also Wiederbeginn, nennen sie ihr Zentrum, das unterdessen von mehreren internationalen, auch europäischen Sponsoren getragen wird. Es soll Betroffenen das Weiterleben ermöglichen, sie wieder eingliedern in dieses Leben. Eine Pionierinstitution, die ihresgleichen sucht in der Region. Und die ganz speziell die kulturellen und politischen Umstände mit einbezieht und wahrnimmt.
When the Israeli occupation was still in Lebanon, when we speak about ex-detainees in Israeli detention, we speak about the victim as a hero.
Einer, der israelische Haft überlebt habe, wird im Libanon als Held gesehen und könne aus dieser Position leichter über seine Erfahrung sprechen, anders derjenige, der aus syrischer Haft komme.
During the presence of Syrian authority, if you want to speak about torture in Syria, you cannot to speak. And the victim also cannot express about what happened with him.
Als Syrien den Libanon noch kontrollierte, habe ein Folteropfer gar nicht sprechen können. Aber auch jetzt, nach dem Abzug Syriens, seien libanesische Folteropfer aus syrischer Haft sehr vorsichtig und ängstlich. Sie fühlten sich nicht sicher in der ungeklärten politischen Situation. Noch nie wurde so viel von Menschenrechten und Freiheit gesprochen im Nahen Osten. Ein leeres Wort, sagt Suzanne Jabour.
In our region we speak about human rights and liberty and but it's a word word.
Und unterdessen nehme die Folter zu, täglich.
Yeah, we will see an increase of number of people who are really subjected to torture and
ein Skandal, der nicht akzeptiert und durch nichts entschuldigt werden dürfe, sagt Suzanne Jabour, auch nicht durch den sogenannten Kampf gegen den Terror. Egal wo und weswegen, Folter sei Folter. Und die Folterer entsprengen überall derselben Schule.
The torturers are from the same schools, in my opinion.
Das jüngste schreckliche Beispiel ist der Irak. Jabour spricht in diesem Fall von einer neuen Dimension. Sie spricht von kollektivem Trauma, kollektiver Folter.
My experience for Iraq, we speak about collective trauma and collective torture, not.
Und das Schlimmste stehe den irakischen Opfern noch bevor. Denn die Seele offenbare das erlittene Leid häufig erst, wenn der Konflikt oder der Krieg zu Ende sei.
It's an ongoing trauma. It's not stupid. It's an ongoing trauma.
Ein ongoing trauma, nennt es Suzanne Jabour, fortlaufend, nicht endend, das sich vor allem in den Seelen der Kinder, der jungen Generation einniste.
Psychologische Arbeit mit Folteropfern, das war das Dossier von Irin Meyer. Und das war das Echo der Zeit vom Freitagabend. Verantwortlich war Urs Bruderer für die Nachrichten, Christian Lüscher, am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.